Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Am Mikrofon, wie immer, Elisabeth Heidenberger. Ich hatte einen ganz besonderen Gast, nämlich jemanden, der Wirtschaft, Digitalisierung und künstliche Intelligenz nicht nur theoretisch, sondern ganz, ganz praktisch erlebt. Dr. Christian Stummeier. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik und Digital Commerce an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Bayerischen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz und er ist Unternehmer. Er verbindet also das Thema Forschung, Lehre und Praxis auf seine ganz einzigartige Weise und er begleitet Unternehmen seit vielen Jahren bei der digitalen Transformation. In dieser Folge spreche ich mit ihm über seinen persönlichen Karriereweg vom Berater bei der Boston Consulting Group über Manager bei Siemens bis hin zum eigenen E-Commerce-Unternehmen und natürlich auch bis hin zu seiner Professur heute. Wir tauchen ein in die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, wie KI unsere Wirtschaften, unser Entscheiden, unser Arbeiten verändert. Außerdem reden wir über die Grenzen und Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Wo kann sie uns wirklich helfen? Wo stößt sie an ihre Grenzen? Ja, wie wird die KI unser Leben beeinflussen in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und Christian Stummeier verrät uns auch, warum er sich Sorgen um den Mittelstand macht in Bezug auf die künstliche Intelligenz. Ein spannendes digitales Thema heute und ich sage viel Spaß bei Club der Cleveren X, Christian Stummeier. Ich freue mich sehr, dass wir plaudern können. Herzlich willkommen, Christian Stummeier. Erstmals in Linz.
So ist es. Erste Mal, drittgrößte Stadt Österreichs, wir sind das erste Mal da. Eine Schande.
Eine Schande, eine Verfehlung, aber wir haben unser Möglichstes getan, diese Verfehlung jetzt zu ändern. Heute Abend bist du bei der Wirtschaftsakademie zu hören und wir nutzen natürlich die Gelegenheit vorab, für Club der Cleveren zu plaudern. Und wie es in Zeiten wie diesen so ist, bevor man ein Gespräch führt, auch wir Journalisten recherchieren ja auf unterschiedlichste Arten und Weisen und natürlich mittlerweile auch mit KI, selbstverständlich. Und ich mache das immer sehr simpel und habe der KI die Frage gestellt, wer ist Christian Stummeier? Magst du hören, was die KI so sagt? Ja. Und ganz kurz und knackig sagt die KI, Christian Stummeier ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsinformatiker, Hochschullehrer, Unternehmer, Berater und Keynote-Speaker mit Schwerpunkt auf Digitalisierung, E-Commerce und künstlicher Intelligenz.
Passt perfekt.
Kann man schon mal unterschreiben,
noch
oder?
Noch keine Halluzination drin.
Keine Halluzination. Dann habe ich einen Kurzüberblick erhalten mit diversesten Daten und was du so an beruflichen Stationen hattest. Strategieberater bei der Boston Consulting Group, Führungskreis bei Siemens AG, Unternehmer im E-Commerce-Bereich, Geschäftsführer der Managementberatung United Digital Group.
Passt auch alles.
Passt auch sogar. Also die KI ist, also verifizieren müssen wir es ja jetzt immer, das gehört ja dazu. Und das kommt natürlich jetzt noch dazu, Professor für Wirtschaftsinformatik und Digital Commerce an der Technischen Hochschule Ingolstadt.
So ist es jetzt im 10. Jahr inzwischen.
Im 10. Genau. Jahr, die Zeit verläuft. Und das Lustige war dann, das habe ich gar nicht gefragt, aber die KI hat mir dann ausgespuckt, warum ist er relevant?
Aha.
Magst du es auch wissen?
Ja, sag mal.
Er verbindet wissenschaftliche Lehre und Forschung mit praktischer Unternehmensberatung und Unternehmertum, also Theorie und Praxiserfahrung. Das war Punkt 1. Punkt 2 war, in einer Zeit, in der Digitalisierung, E-Commerce und KI zentrale Themen für Unternehmen sind, gilt Stummeier als einer der führenden Experten im deutschsprachigen Raum. Jetzt sieht man es natürlich im Podcast nicht, aber jetzt kommt die leichte Röte, wenn man so gelobt wird. Und der dritte Punkt war, als Redner spricht er zu Zukunftsthemen wie Megatrend, generative KI, Handel der Zukunft und Vertrieb der Zukunft.
Passt perfekt, ja.
Kann man überhaupt dem nichts mehr hinzufügen quasi?
Na, das ist schon sehr gut wiedergegeben tatsächlich.
Wenn man das so hört, bist du dann manchmal selber erstaunt, was du schon alles gemacht hast?
Ich sag manchmal, ich bin ein bunter Hund, einfach weil ich so viele verschiedene Perspektiven mitbringe. Und im Nachhinein ist es so, weißt du, wenn du zurückguckst auf deine Karriere und die letzten 25, 30 Jahre, die irgendwie total schnell gegangen sind und oft spielerisch waren, kannst du im Nachhinein die Linien wunderbar verbinden und die Punkte verbinden und dann hast du auch einen roten Faden tatsächlich, trotz des bunten Hundes. Es sind schon immer Themen gewesen, die mich getrieben haben und es war sehr stark das Thema Digitalisierung, ja schon auch vor 30 Jahren, als ich angefangen habe zu studieren und das hat sich dann weiterentwickelt über Digitalisierung im Vertrieb, im E-Commerce und dann ist es gemündet so seit 2019 im Bereich der künstlichen Intelligenz. Aber es ist eigentlich immer die Triebfeder ist eigentlich das Thema Digitalisierung bei mir.
Was reizt dich daran?
Ja, es macht unser Leben einfacher und es hilft uns, effizienter zu sein.
Das wird vielleicht nicht jeder so unterschreiben.
Ja, wenn man es richtig macht, hilft es tatsächlich. Und es hat schon als Kind für mich eine Faszination gehabt. Als ich in der Schule war, war so die Faszination, den ersten Computer zu bekommen relativ bald. Und dann ja, hat das nicht mehr aufgehört.
An das können wir uns alle wahrscheinlich zurückerinnern, so diese ersten Gehversuche. Und jetzt haben wir ja ganz lang von den Digital Natives gesprochen. Diese Personen, die den vermeintlich vor 1980 Geborenen irgendwie was voraus haben. Jetzt beschäftigst du dich seit 2019 mit KI. In Wirklichkeit reden wir seit 3 Jahren drüber. So in der breiten Masse. Und es ist schon sehr erstaunlich, wie schnell das gegangen ist, oder? Mit was für einer Wucht diese Welle der KI über diese Tools, die jetzt einfach jedem zur Verfügung stehen, da sind. Wann hast du das erste Mal gemerkt, wow, da kommt jetzt echt was?
Ja, bei mir ging es schon los, tatsächlich ein bisschen früher. Ich hatte ja 2009 haben wir ein E-Commerce-Unternehmen gegründet und dann haben wir schon so 2011, 12 überlegt, können wir manche Dinge auch vielleicht mit maschinellem Lernen untersetzen, können wir vielleicht auch manches visualisieren mit Hilfe von KI-Verfahren. Wir waren damals tatsächlich nicht so weit, aber die Ideen hatten wir damals schon tatsächlich. Und für mich war es dann schon das erste Mal so fassbar, was da passiert, so ab 2018, 2019, als ich dann ein bisschen tiefer eingestiegen bin. Und tatsächlich haben wir in den letzten 3 Jahren so einen Teilbereich der KI, der dazu geführt hat, dass die KI so in den Mittelpunkt gekommen ist. Das ist nämlich der Bereich der sogenannten generativen künstlichen Intelligenz. Also die Sprachmodelle, die uns helfen, Texte zu erstellen. Das sind die Bildmodelle, die Bilder erstellen und bearbeiten können. Das sind die Videomodelle und vieles mehr. Aber es ist tatsächlich ein Teilbereich in der KI, der den Durchbruch genommen hat. Eigentlich dann im Sommer 2022, Herbst 2022 für viele in der Breite. Also es ist ein Teilbereich, der aber endlich das Thema mal anfassbar macht und auch laientauglich macht. Das heißt also, wir brauchen kein Informatikstudium mehr, um so ein System zu benutzen, sondern wir können einfach loslegen, wir können einfach losprompten, wir können einfach eine Eingabe machen und kriegen das Bild, das wir uns wünschen.
Also schon sehr, sehr spannend, was sich da getan hat. Es gibt ganz viele, die diese Welle, nenne ich es jetzt mal, der KI sehen und am liebsten schreiend davonlaufen würden, weil sie sehr groß vorkommt. Es ist ja wirklich, also was da alles möglich ist mittlerweile, wenn man sich nur ein bisschen damit beschäftigt, da schwirrt einem schon mal der Kopf. Was würdest du sagen, ist die KI vielleicht auch zu komplex, dass wir es wirklich greifen können, was das für Möglichkeiten bietet?
Ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust als Wissenschaftler. Du kannst natürlich schon die grundlegenden Verfahren erklären. Am Ende des Tages ist es Mathematik, was da passiert. Aber es wird natürlich schon sehr komplex. Und wenn ich mal auf die alte Welt der KI schaue, wenn es darum geht, zum Beispiel ein Muster zu erkennen, also die Frage zu beantworten, ist es ein Hund oder ist es eine Katze auf dem Foto? Das waren Verfahren des maschinellen Lernens, die mit Bildern gelernt haben und wo man auch sehr, sehr gut nachvollziehen könnte, wie kommen die zu so einer Entscheidung. Da kann man sagen, das sind gewisse Parameter, die haben die sich angeguckt und dann haben sie auf Basis dieser Parameter, die nun genau so ausgeprägt waren, die Entscheidung getroffen ist, Hund oder Katze. Und wenn es die ganz neuen Verfahren sich anschaut mit den sogenannten künstlichen neuronalen Netzen, da ist es letztlich auch Mathematik, was da im Hintergrund abläuft. Es sind aber so komplexe Strukturen mit, ich sag mal, Millionen, Milliarden von Knoten, die da gegebenenfalls durchgerechnet werden, dass wir es nicht mehr erklären können. Also die Entscheidung, die da rauskommt, ist richtig und sie ist auch besser als bei den alten Verfahren, die wir erklären konnten, aber wir können nicht mehr erklären, wie das System auf die Entscheidung gekommen ist. Und insofern ist das vielleicht schon so ein Punkt, wo manche sagen, das macht mir ein bisschen Angst, weil ich es eben nicht genau erklären kann und weil natürlich die Verfahren schon recht gut geworden sind. Wir können heute eben nicht mehr sagen, wenn wir einen Gesprächspartner haben, ist es ein Mensch oder ist es ein Computer, ist es eine KI, weil die Systeme einfach so gut waren. Vor 10 Jahren, vor 20 Jahren war das easy. Heute bestehen sie den Test und wir können es nicht mehr mit Sicherheit sagen.
Würdest du sagen, KI ist etwas für jeden und jede oder gibt es Menschen, die werden das nicht brauchen?
Also ich glaube, man kann auch ein glückliches Leben führen ohne KI. Die Frage ist, was man eben tut. Aber wenn man jetzt, sag mal, vielleicht auf einer abgelegenen Insel ein schönes Leben in der Sonne hat, Wellenreiten geht und die Früchte dort auf der Insel ernten kann, braucht man keine KI wahrscheinlich. Es ist sicherlich nichts für jeden, aber jeder könnte es nutzen heute. Und tatsächlich ist eben der große Vorteil, dass die Systeme so total einfach sind. Also nimm so ein Sprachmodell wie ChatGPT, kennen alle. Da brauche ich keine lange Schulung. Da muss ich eben nicht 3 Tage zur Schulung gehen. Da habe ich eigentlich nur ein einziges Feld, was ich füllen kann. Und da gebe ich meine Eingabe rein und das nennen wir Prompt. Und das mache ich in menschlicher Sprache. Also wenn ich einen Text tippen kann oder einen Knopf drücken kann und eine Spracheingabe mache, dann kann ich das System schon nutzen.
Obwohl Prompt ist ja nicht gleich Prompt. Auch das durften wir alle schon lernen, weil die Frage, wer ist der Christian Stummeier, das ist vielleicht noch relativ einfach. Je konkreter ich natürlich Sachen möchte, das scheint ja wieder einen ganz neuen Zweig aufzumachen. Ein Skill, eine Kompetenz, die man in Zukunft vielleicht auch lernen muss, sollte, damit das aus, letztens hat mir einer gesagt, shit in, shit out. Also je schlechter der Prompt ist, dann kann halt auch nichts Gutes dabei rauskommen.
Das ist es. Also die Kerneingabe bei den Sprachmodellen, auch bei anderen Modellen, ist tatsächlich heute der Prompt. Da hilft schon, sich Gedanken zu machen und zu überlegen, wie strukturiere ich den, was gebe ich da rein und wie vermittle ich auch relativ einfach den Kontext an das System. Bin aber ziemlich sicher, dass das eigentlich nur eine Zwischenphase ist. Also ich glaube, in 2, 3, 4 Jahren werden wir nicht mehr wirklich richtig prompten müssen, weil einfach die Systeme den Kontext auch relativ gut erfassen können. Also insofern, ja, es hilft schon gut zu prompten, auch auf absehbare Zeit, aber ich glaube, auch da werden wir Entlastung bekommen durch KI.
Okay, wie kann man sich das vorstellen?
Naja, die KI lernt dich ja immer kennen. Die weiß ja typischerweise, was du tust. Und nehmen wir mal an, du hast jetzt 2 Jahre mit dem System gut gepromptet und du lässt das zu, dann könnte das System ein Profil von dir erstellen und dann könnte es schon eine Art der Frage beispielsweise sehen, brauchst du jetzt eine Recherche für deinen beruflichen Kontext oder hast du eine private Fragestellung und dadurch kann dann im Prinzip schon eine gute Antwort ausgegeben werden, ohne dass du den Kontext selber vorgibst. Das heißt, diese Systeme werden kontextsensibel, glaube ich, ist so ein Schritt, der sich deutlich weiterentwickeln wird und auch mit Shit gute Ergebnisse zu liefern, wird sicher auch in der Zukunft durchaus besser werden.
Auch spannend. Gibt es Einsatzfelder im Businessbereich, sage ich mal, ja, also, ob es im Marketing ist oder wo auch immer, im Vertrieb, wo du sagst, da wird sich echt ordentlich was umdrehen, weil die KI hier echt aufräumen wird?
Also das sehen wir heute tatsächlich schon genau in den beiden Bereichen, die du genannt hast, Marketing und Vertrieb. Also das sind eigentlich die Bereiche, wo die generative KI das größte Potenzial hat. Fängt damit an, dass es heute möglich ist, zum Beispiel ein Produkt kundenspezifisch zu beschreiben für einen einzigen Kunden. Das wäre früher nie möglich gewesen, weil es viel zu aufwendig gewesen wäre, für einen Kunden jetzt wirklich eine Produktbeschreibung zu machen. Heute könnte ich das tun. Das heißt, wenn ich ein ganz profanes Produkt habe, wie beispielsweise einen Reisekoffer, dann könnte ich für unterschiedliche Kunden diesen Koffer unterschiedlich bewerben und unterschiedlich anbieten. Beim einen sage ich, er ist besonders leicht, wenn das stimmt, und beim anderen hebe ich den Stauraum hervor und beim dritten ist es vielleicht das modische Design, das in den Mittelpunkt kommt. Einfach weil es heute durch solche Systeme möglich ist, Texte zu personalisieren. Das kann ich natürlich im Marketing wunderbar einsetzen. Und das führt auch dazu, dass ich Werbemittel, wie wir das nennen, personalisieren kann. Und ein Unternehmen macht das schon relativ lange, das ist Netflix. Ich weiß nicht, ob du ein Netflix-Abo hast, viele haben das ja. Ich weiß
nicht, ja.
Und da werden ja immer so Kacheln, mit denen in der Tat die Filme vorgestellt werden. Und früher hätte man eine Kachel genommen für einen Film oder vielleicht noch 2. Heute könnte man hingehen und Netflix tut das auch und gibt tatsächlich eine Folge einer Serie, beispielsweise an eine KI, sagt, zieh doch mal die starken Situationen raus, die starken Motive, mach das Logo drauf. Und dann kann ich im Prinzip passend zur Präferenzstruktur der Zuseher die Kachel ausspielen, die diesen Kunden, die diesen Zuseher am besten anspricht. Also wenn einer gerne Filme sieht mit Gruppen, dann nehme ich eben ein Gruppenmotiv. Und wenn einer gerne mystische Filme sieht, nehme ich eine mystische Szene und vieles mehr. Das heißt, ich kann heute eigentlich auf Knopfdruck sehr effizient Werbemittel personalisiert erstellen.
Auch sehr, sehr spannend natürlich, wenn es um die Zukunft geht. In der Werbebranche, wenn wir ganz kurz da bleiben, da geht es ja ganz oft darum, wie kreativ ist eigentlich die KI? Was wäre deine Antwort darauf?
Also die Kreativität, die wir heute sehen, ist schon eine Kreativität, die manche überrascht, ist aber tatsächlich eine Kreativität, die auf Statistik basiert. Das heißt, ich bleibe mal bei den Sprachmodellen. Diese Sprachmodelle sind antrainiert worden mit den Informationen, die Menschen geschrieben haben. Und die Systeme haben gelernt, welche Worte stehen typischerweise mit welchen anderen Worten, in welchem Kontext, bei welcher Tonalität, bei welchen anderen Rahmenbedingungen. Das heißt, das System reproduziert eigentlich das, was wir Menschen geschrieben haben in der Vergangenheit. wieder, indem es statistische Verfahren zufällige Auswahl von Worten trifft. Und insofern ist immer so die Frage, ist es eine echte Kreativität? Und ich würde heute noch sagen, dass tatsächlich derjenige kreativ ist, der vor dem Sprachmodell sitzt und sagt, ich habe eine Aufgabe und ich würde die gerne so und so lösen und ich gebe jetzt den kreativen Prompt rein. Und dann arbeitet das System und gibt uns einen Text raus, der dann oft sehr gut ist und in einer hohen Qualität ausgespielt wird. Aber eigentlich ist es so, dass wir heute noch kreativ sind. Und diese echte Kreativität, die sehen wir bei den Sprachmodellen, auch bei den anderen Systemen noch nicht wirklich. Da gibt es aber tatsächlich Systeme in der Pipeline, die kommen in einigen Jahren. Das sind die sogenannten Innovators. Die sind dann in der Lage, tatsächlich selber auch kreativ zu sein und vielleicht eine neue Kulturrichtung, eine Kunstrichtung hervorzubringen, die kein Mensch je hatte. Die sind vielleicht auch in der Lage, einen mathematischen Beweis zu führen, den noch kein Mensch je geführt hat. Also das sind aber tatsächlich Systeme, die haben wir heute noch nicht. Hm. Nicht in der Breite.
Jetzt haben wir ja vorher gehört, dass du den Praxisbezug natürlich auch sehr stark hast durch deinen Werdegang. Wenn du ein bisschen jetzt in die Unternehmen schaust, die du vielleicht auch kennst, wo du siehst, okay, jetzt haben wir uns wahnsinnig viele Jahre mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, da ganz viel umgestellt und es war schon sehr, sehr mühsam und wir sind bei vielen Dingen noch nicht am Ende. Jetzt kommt das nächste gleich dazu mit der KI. Wie weit sind denn unsere Unternehmen in diesem Transformationsprozess, in der Einführung und auch in der Akzeptanz, diese Tools zu verwenden?
Wenn ich es mir aus einer großen Perspektive angucke, ist es schon eine Frage, sprechen wir über Großunternehmen, über Konzerne oder sprechen wir über den Mittelstand? Und ich bin mit meinen Teams beraterisch viel im Mittelstand unterwegs und da ist es oft so, dass sie noch relativ weit weg sind tatsächlich von den Fragen der künstlichen Intelligenz, des Einsatzes der generativen KI. Bei den Großunternehmen, guck mal auf die großen deutschen Player, die DAX-Unternehmen von der Telekom bis Siemens bis zur Allianz, die haben das seit Jahren auf dem Schirm. Große Konzerne haben teilweise schon vor 6, 7, 8 Jahren Truppen geformt, die sich mit diesen Methoden auseinandersetzen. Und insofern mache ich mir überhaupt keine Sorgen um die Großunternehmen dieser Welt, sei es jetzt in Österreich, in Deutschland oder sonst wo auf der Welt. Ich mache mir Sorgen um den Mittelstand. Das sind diejenigen, die Potenzial ziehen könnten aus diesen Verfahren. Weil die nämlich auch relativ gut verfügbar sind, gar nicht viel kosten teilweise, so eine Methode aufzusetzen, die das aber zum Teil nicht auf dem Schirm haben, die mittelständischen Unternehmen, und zum anderen an anderen Fronten kämpfen. Ist ja oft so Mittelstand, dass die IT-Abteilungen nicht sonderlich groß sind, dass man die operativen Probleme erstmal handeln muss und dass man froh ist, wenn man nicht angegriffen wird durch eine Cyberattacke. Und da ist oft die IT-Mannschaft ausgelastet, die alten Systeme am Laufen zu halten und hat da keinen Nerv, hart gesagt, da neue Verfahren der generativen KI reinzubringen. Also zum einen, Kapazität fehlt oft. Manchmal fehlen auch die Fähigkeiten. Und zum dritten, es fehlen mitunter auch die Grundlagen, um überhaupt generative KI sinnvoll einsetzen zu können, weil die Daten gar nicht da sind oder weil grundlegende Systeme noch gar nicht eingesetzt sind. Und insofern, der Mittelstand muss echt ran und muss gucken, dass er da den Abstand nicht verliert und wettbewerbsfähig bleibt.
Ist KI ein IT-Projekt oder ein, sag ich mal, Projekt der Unternehmenskultur?
Es ist wie so viele Digitalprojekte ein Projekt, das eigentlich getragen werden muss von oben, reingetrieben werden muss von oben. Also wir sehen das auch in den Beratungsprojekten, die ich in den letzten Jahren, würde fast sagen in den letzten Jahrzehnten gemacht habe. Wenn die Unterstützung durch die Eigentümer im Mittelstand, durch die Geschäftsführung, durch den Vorstand nicht da ist, ist so ein Projekt zum Scheitern verurteilt. Das gilt für die großen Digitalisierungsprojekte, das gilt auch für die KI-Projekte. Also erstmal, es muss von oben, muss der Impuls kommen und es muss auch gewollt werden von oben. Und dann muss im Prinzip im Unternehmen das umgesetzt werden. Und da geht es letztlich bei Digitalisierung heute als Querschnittsfunktion durch die Funktion quer durchs Unternehmen. Sie denken ja nicht mehr in Silos, wir gehen quer. Auch eine Herausforderung für viele Unternehmen tatsächlich. Insofern ist es ein Thema mit einer großen Tragweite, das die Kultur betrifft, das die Menschen betrifft und das gewollt werden muss von den Menschen im Unternehmen, die Verantwortung tragen.
Und jetzt haben wir natürlich viele Unternehmen auch im Mittelstand, die sensible Daten haben, die durchaus vorsichtiger vielleicht agieren, weil es vielleicht Familienunternehmen sind, die auf Nachhaltigkeit schauen und auf die Zukunft. Wie kann man in der KI Vertrauen finden? Ich sage jetzt mal ganz plakativ, wir wissen, ich frage, wer ist der Christian Stummeier, der spuckt mir was aus, kann ich jetzt glauben oder nicht, kann nachforschen oder nicht. Wo sind denn da vielleicht Grenzen, wo müsste man denn vielleicht auch hinschauen, damit man sagt, okay, jetzt sind wir auf der sicheren Seite, da können wir Vertrauen haben.
Das hat erstmal zwei Dimensionen. Das hat einmal die Frage, sind meine Daten sicher? und kann ich auch darauf vertrauen, dass meine Daten nicht mitgelesen werden. Und da ist es natürlich schon so, dass die, dass viele Modelle in kostenfreien Versionen, aber auch in den günstigen Basisversionen natürlich die Daten in den USA verarbeiten und natürlich mitlesen und aus den Daten lernen. Insofern, erster Schritt, ich muss erstmal darauf vertrauen können, dass meine Daten sicher sind. Da ist die gute Nachricht, die allermeisten großen Anbieter haben auch Modelle im Angebot, die lizenzrechtlich so gestaltet sind, dass die Daten sicher sind, in Deutschland verarbeitet werden, in Europa verarbeitet werden. Also da ist zum einen mal der IT-Leiter gefragt, erstmal zu gucken, sind die Daten sicher. Findet man aber tatsächlich Lösungen. Und vielleicht noch eine zweite Information, es ist auch möglich, durchaus Modelle auf einen eigenen Server zu legen. Also ich muss gar nicht eine Verarbeitung machen bei dem Anbieter, sondern es gibt durchaus leistungsfähige Modelle, die ich mir auch selbst auf den Server legen kann, also wirklich die Hoheit dann über die Daten und das System im eigenen Hause habe. Das ist die erste Nachricht. Und die zweite Punkt ist natürlich die Frage, wie sicher kann ich denn sein und wie hoch ist mein Vertrauen in das, was rauskommt? Und da haben wir leider bauartbedingt bei den Sprachmodellen ein kleines Risiko, das ist das Halluzinationsrisiko. Das heißt, es kann aufgrund der Bauart dieser Systeme dazu kommen, dass ich eine Frage stelle, einen Prompt reingebe und eine Antwort bekomme, die plausibel klingt, die aber im Detail falsch ist, weil das System eben kein Wissensmodell ist, sondern ein Sprachmodell, insofern Texte aufbaut und wenn es nicht weiß, was es schreiben soll, macht es halt eine Annahme, zieht also stochastisch zufällig da ein Wort aus dem Hut und dann kann auch mal ein falscher Begriff dabei sein oder ein falscher Fakt präsentiert werden. Das heißt, die gute Nachricht ist, es braucht den Menschen, der drüber schaut. Und die zweite Lösung, die wir da anbieten können neben dem Menschen, ist natürlich zu sagen, ich bringe zusätzliches Wissen in die Modelle rein. Das heißt, wenn ich jetzt im Unternehmen bin, kann ich natürlich hingehen und kann sagen, ich nutze das Sprachmodell im Standard und gebe aber meine Wissensbasis dazu. Also zum Beispiel meine Produktinformationen, meine Informationen über Herstellungsverfahren, die relevant sind oder Preislisten oder andere Themen, sodass dann so ein Modell auf Basis der Wissensbasis auch wieder sauber arbeiten kann. Also in der Tat, man hat Herausforderungen an mehreren Stellen, kann die aber lösen.
Das hört man ja auch immer wieder, dass dann Dinge herauskommen, weil angenommen wird, dass Piloten männlich sind zum Beispiel und diese ganzen auch Stereotypen-Themen da mit drinnen sind. Da wäre eine interessante Frage, die ich dir gerne an den Kopf werfen würde. Wenn du jetzt eine Entscheidung treffen müsstest, würdest du eher der KI vertrauen, die zu 99% richtig liegt, oder deinem Bauchgefühl, das wahrscheinlich zu 70% richtig liegt, aber menschlich ist?
Für die Piloten, du hast es eben angesprochen, ist das beantwortet. Also wenn du im Cockpit ein Assistenzsystem hast, ist ja noch gar keine KI und das gibt dir eine Aussage und sagst pull up, also zieh hoch oder geh nach rechts oder geh nach links. Du solltest im Regelfall das tun, was das System vorschlägt, weil das nämlich in 99% recht hat. Und bei vielen Flugunfällen ist es tatsächlich so, der Faktor Mensch hat dann zum Unfall geführt. Wenn man das getan hätte, was das System vorgeschlagen hätte, wäre es oft gut gegangen. Und wenn du jetzt kommst und sagst 99 zu 70, muss ich als Wissenschaftler sagen, nehme ich die 99%, obwohl ich auch Bauchmensch bin. Also ja. Tatsächlich, ja. Ich bin schon eher ein Bauchmensch.
Tatsächlich, ja. Lässt sich das vereinbaren mit deinem Beruf?
Total. Ich würde nie was tun, was gegen meinen Bauch läuft.
Okay.
Nee, also auch Entscheidungen. Also ich muss immer, es muss Herz sein, es muss Kopf sein, es muss Bauch sein, sonst ist die Entscheidung nicht gut. Und dann wäre ich auch langfristig nicht glücklich. Also es muss auch immer so der Einklang sein zwischen Kopf, Herz und Bauch.
Ja. Was war denn die cleverste Entscheidung deiner beruflichen Laufbahn?
Die cleverste Entscheidung meiner beruflichen Laufbahn. Ich glaube schon, was schon eine gute Entscheidung war. Ich glaube, gab es so drei ganz gute Entscheidungen. Also die eine gute Entscheidung war, nach der Promotion erstmal zur Boston Consulting Group zu gehen, in die Breite die Strategieberatung zu sehen, würde ich nach wie vor wieder so machen. Die zweite gute Entscheidung, würde ich sagen, war wirklich zu sagen, ich gründe was im Jahr 2009 im E-Commerce, als E-Commerce in Deutschland noch in Kinderschuhen war. Total tolle Entwicklung, glaube ich, in Summe. Und so die dritte gute Entscheidung, die ich sehe, war vor 10 Jahren zu sagen, ich gehe an die Hochschule, ich werde Professor. Das waren so die drei Entscheidungen, wo ich sage, die waren in Summe jetzt gut, wirklich. Ja. Und eins hat zum anderen geführt. Also ohne BCG hätte ich wahrscheinlich irgendwann nicht gegründet und ohne die Gründung wäre ich auch heute nicht Prof. Also insofern passt alles zusammen.
Das Frage ist andersrum. Gibt es eine Entscheidung, die du bereust im Nachhinein?
Ja. Ich bereue es tatsächlich, weil ich bereue eigentlich nur Dinge, die ich nicht getan habe, tatsächlich.
Okay.
Und ich bereue es, dass ich im Studium nicht ins Ausland gegangen bin. Also ich habe in Göttingen studiert, BWL, Und damals war das ja alles nicht so mit Internet und Informationsmedien. Das heißt, über Auslandssemester hast du dich informiert, über Broschüren und vieles andere. Und habe ja relativ jung angefangen zu studieren, damals mit 19. Und habe dann erstmal in Ruhe 2 Semester studiert. Und dann kam so die Idee, eigentlich möchtest du irgendwie nach dem 4. Semester idealerweise ins Ausland gehen. Das heißt, ich habe mich im 3. Semester drum gekümmert, gleich zu Beginn des 3. Semesters. Und da war es aber so, durch die Vorlaufzeiten hätte ich dann erst gehen können, nicht nach dem 4. Semester, sondern erst nach dem 6. Semester, weil damals die Taktung eine andere war. Und dann habe ich es nicht gemacht, weil ich gesagt, im 6. Semester schreibst du fast schon Diplomarbeit und machst auch andere Dinge. Und also das bereue ich nach wie vor, dass ich damals nicht ins Ausland gegangen bin. USA wäre damals heißer Kandidat gewesen. Wer weiß, wie mein Lebensweg gewesen wäre als Digitaler, wenn ich damals dann irgendwie in den 90er Jahren vielleicht nach Kalifornien, an UCLA gegangen wäre. Don't know. Ja. Also das bereue ich tatsächlich.
Ja. Ist das etwas, was du deinen Studierenden jetzt auch mitgibst?
Ja, also ich sag denen sehr stark, wenn sie die Chance haben, ins Ausland zu gehen, für Praktika oder für Semester, macht's. Und bei uns ist so, dass viele tatsächlich ein Praxissemester machen, und da rate ich immer, geht ins Ausland. Und Ausland heißt dann nicht Österreich oder Schweiz, sondern Ausland heißt dann wirklich groß über einen Teich, am besten irgendwo USA oder auch nach Asien. Oder wobei, was eine große Sogwirkung hat für unsere Studierenden, sind schöne Locations. Also Bali ist immer
das gerne bei uns dabei. War damals Hawaii ganz weit oben immer auf der Liste.
Sowas ist dabei. Also das würde ich sagen, macht es. Und manche haben auch die Möglichkeit, dann zuerst vielleicht ein Auslandssemester zu machen im Studium und dann noch ein Auslandspraktikum, auch nochmal ein halbes Jahr. Also rate ich immer zu, macht es. Mhm. Tolle Erfahrung.
Ah, da bin ich froh. Da habe ich mein Häkchen drunter gesetzt. Da bin ich auch dankbar und froh drüber. Gibt es Regionen, wo du sagst, gerade auch in fachlicher Ebene, wenn du zu KI was lernen willst, dort musst du hingehen, weil dort sind sie richtig weit vorne?
Ja, aber schon weit ist Richtung KI, ist tatsächlich Nordamerika. Und da würde ich den Bogen schlagen, sagen, es ist USA, insbesondere Westküste und auch Kanada. Also auch die Kanadier haben durchaus für gewisse Themen im Bereich der KI, Medizin, aber auch andere Bereiche, haben sie schon einen starken Footprint. Also tatsächlich Silicon Valley, Westküste plus USA in Summe und Kanada. Wer auch durchaus vorne dabei ist, aufgrund der Xi'an Power, die da sind, ist natürlich China tatsächlich. Ich hatte vor 7 Jahren, 2018 war ich drüben, hatte eine kleine Gastprofessur an der South China University of Technology in Guangzhou, und fand das schon sehr spannend, auch da mal die Arbeit zu sehen, Einblick zu nehmen. Also auch die Chinesen sind natürlich extrem weit, und man findet immer aber auch an gewissen Spots auf der Welt mal wieder irgendwie Center of Excellence für gewisse Fragestellungen, aber wenn du so pauschal fragst, ist Nordamerika, ist China.
Also da mal hinzuschauen, auf irgendeine Möglichkeit die Augen offen zu halten, das ist jetzt durchaus einfacher, als es vielleicht vor einigen Jahren noch war.
Ja, vermeintlich schon. Wobei auch USA und China hat ja auch beides Herausforderungen aktuell.
Absolut. Ja. Das ist ja schon auch immer an dieses Thema, gerade wenn es um digitale, technologische Themen geht, sind wir in Europa ja mittlerweile Weltmeister, uns schlecht zu reden. Ob so ist oder nicht, sei es dahingestellt. Wie siehst du, da sind wir da wirklich, haben wir den Zug ein bisschen versäumt?
Also wenn wir jetzt auf die generative KI schauen, gibt es Teilbereiche, wo wir gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Wo wir tatsächlich nicht vorne dabei sind, ist das ganze Thema rund um Sprachmodelle. Sprachmodell wird stark dominiert durch USA, durch China. Tatsächlich, es gibt so ein paar europäische Ansätze mit Mistral, mit Aleph Alpha, die aber jetzt noch nicht den großen Durchbruch haben und auch im Moment nicht führend sind aus meiner Sicht. Wenn wir jetzt Richtung Bildgenerierung oder auch Videogenerierung gucken, gibt es durchaus schon spannende Entwicklungen, die wir in Deutschland sehen. Also nimm jetzt zum Beispiel im Bereich der Bildgenerierung ein Unternehmen aus dem Schwarzwald, nennt sich Black Forest Lab, haben eine extrem leistungsfähige Systemfamilie mit Flux für Bildgenerierung, perspektivisch für Videogenerierung. Also es gibt schon auch immer mal Leuchttürme in Deutschland, in Europa.
Was wären denn die 3 KI-Tools, auf die du niemals mehr verzichten wollen würdest?
Also ein leistungsfähiges Sprachmodell, bei mir ist es tatsächlich dann ChatGPT in der Pro-Version tatsächlich, möchte ich nicht verzichten, nutze ich täglich.
Hilft für? Mir.
Ach, querbeet. Alles. Also das ist wirklich querbeet. Hilft ja durchaus auch mal zum Beispiel, hat gesagt, mal eine Klausurfrage zu verändern. Also auch sowas kann man damit machen. Also kannst ja dein Wissen reinnehmen in so ein Modell. Kann sein, das ist mein Wissen, was die Studien für die Klausur brauchen. Jetzt mach mal eine Klausurfrage zu dem und dem Thema mit dem und dem Ansatz in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ist wunderbar, da in Sparring zu gehen und Ideen zu generieren. Und natürlich mache ich die Frage dann selber, aber um da Ideen zu bekommen, ist grandios. Das ganze Textthema, also ich brauche ein leistungsfähiges Sprachmodell tatsächlich. Und ich habe schon auch Spaß, mal mit Bild- und mit Videomodellen zu arbeiten. Video ist im Moment so das leistungsfähigste System tatsächlich. WO3 von Google, aus meiner Sicht extrem leistungsfähig. Und wenn ich jetzt auf, was ich auch nicht missen möchte, ja, für meine Vorträge tatsächlich ist es so, dass ich oft zum Vortrag auch einen Song mitbringe für die Veranstaltung. Also insofern hätte ich noch so ein Tool wie Suno, auf das ich auch nicht verzichten möchte. Also wenn du fragst nach drei Tools, ist es ChatGPT 5 Pro, das ist WO3 und es ist im Moment Suno.
Alle schon mal probiert, zum Glück. auch mal. Ja. Das ist aber auch so ein Thema, oder man muss einfach mal ausprobieren auch. Es ist ja einfach auch ein bisschen ein Learning, genau, by doing, mal schauen, was kommt dann eigentlich raus.
Ja? Genau, man muss es sehen und dann muss man es auch mal ausprobieren und dann kann es auch Spaß machen. Also es ist ja durchaus so, dass es dann wirklich auch Spaß macht, wenn man ein bisschen was rumprobiert.
Ja? Absolut, absolut. Jetzt habe ich noch eine, ich habe der KI eine Frage gestellt und die wirst mir du jetzt verifizieren. Wenn man gedacht hat, was könnte man denn machen? Ich habe gesagt, die KI möge sich als der Christian Stummeier ausgeben, er möge sich in dich hineinversetzen. Und ich habe ihn gefragt, wie könnte denn ein Buchtitel über das Leben des Christian Stummeier lauten, wenn ich dem Christian Stummeier diese Frage stelle. Und jetzt frage ich dich, wie wird denn ein Buchtitel lauten? Und jetzt schauen wir, ob das dann dasselbe ist, den die KI generiert hat.
Ah, das ist eine total spannende Frage.
Schauen wir mal, wer kreativer ist.
Der Buchtitel, also ich, fachlich hätte ich da ganz viele Ideen, die ich machen könnte. Ein Buchtitel über mein Leben. Das ist schwierig. Ich hatte ja vorhin das Bild des bunten Hundes benutzt. Ja. Der bunte Hund könnte es vielleicht sein, wobei so bin ich auch nur irgendwie auch nicht. Das ist eigentlich ziemlich.
Du siehst, also für alle, die es jetzt nicht natürlich sehen, also im dunkelblauen schon, Anzug sitzend mit weißem Hemd,
das ist zumindest optisch nicht so bunt. Vielleicht die falsche Wahrnehmung, die falsche Fremdwahrnehmung. Also ich glaube, dass der Titel ist eher, der Titel ist sicher ein optimistischer Titel, der ist eher zukunftsgerichtet. Er ist nicht nach hinten gerichtet, er ist eher in die Zukunft gerichtet und er ist eher positiv. Vielleicht wäre es so ein Titel wie Der Blick nach vorn. Also ich glaube, das Zukunftsthema würde spielen und jetzt müsste man gucken, der strategische Blick nach vorn, das ist natürlich jetzt für über mein Leben schwierig, aber ich glaube, ich habe im Leben immer eher die Chancen gesehen und die Potenziale gesehen als die Risiken, sonst hätte ich auch manches gar nicht getan. Insofern wäre es ein optimistischer, nach vorne gerichteter Titel. Jetzt bin ich mal gespannt, was die KI sagt.
Die KI sagt Folgendes. Ja? Der Titel lautet, Doppelpunkt, ja? Der Algorithmus meines Ehrgeizes, wie KI mich lehrte, menschlicher zu denken.
Puh, ich würde mich selber nicht als den ehrgeizigsten Mensch dieser Welt bezeichnen. Also auf Ehrgeiz wäre ich jetzt tatsächlich nicht gekommen. Wie KI mich lehrte, menschlicher zu denken, auf den Titel wäre ich jetzt sicher nicht gekommen.
Vielleicht eine Anregung.
Ja, wer weiß, ja, ohne Frage. Ich glaube, ich bin auch Bauchmensch und Bauchmenschen sind ja oft auch menschlich eingestellt. Also insofern weiß ich nicht, ob ich jetzt die KI brauche, um da menschlicher zu werden tatsächlich.
Ja? Aber spannend eben, was da so herauskommt und man kann sich einfach unendlich viel spielen auch mit diesen Themen. Ja. Vielleicht als Abschluss noch, um das Ganze abzurunden, wo siehst du die Grenzen der KI, wenn wir in die Zukunft denken? Was glaubst du, das wird quasi so weit, aber nicht weiter?
Das ist schwierig. Also, wenn wir in den nächsten 10, 15 Jahre gucken, glaube ich, kann man so ein Stück weit die Entwicklung vorhersehen, kann sagen, es wird diese Innovators geben, die Systeme, die in der Lage sind, auch was Neues zu machen, wirklich vielleicht auch neue Texte zu schreiben, die Menschen so noch nie geschrieben haben, neue mathematische Beweise zu führen und vieles mehr. Und dann gibt es ja so dieses Zielbild, der Sam Altman hat es beschrieben, unter anderem diese AGI, die Artificial General Intelligence, die dann alles kann, sehr stark auch menschlich agieren kann, aber eben natürlich kein Mensch ist und auch noch kein eigenes Bewusstsein hat. Also insofern glaube ich auf absehbare Zeit, auf was wir erleben werden, wir werden keine KI sehen, die ein menschliches Bewusstsein hat. Insofern glaube ich, es wird immer eine Unterscheidung geben zwischen KI und Mensch und das ist auch gut so.
So soll es sein. Zum Abschluss eine Frage, die ich immer stelle. Was ist denn die eine Eigenschaft, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen könnten?
Dass ich einen strategischen Blick positiv nach vorne habe. Also ich gucke immer in die Zukunft und frage mich, was kommt da, und das ist eher positiv konnotiert. Also insofern ist immer eher das Positive zu sehen im Menschen und auch das Positive zu sehen in der Situation, in der Chance. Also ich glaube, ich bin meistens ein positiver Mensch.
Das schadet uns allen nicht, wenn wir auch in diesem technologischen Raum sind, wo sich so viel tut. Ein bisschen Optimismus hat noch keinem geschadet. Vielen lieben Dank, danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.